Frieden, in Freiheit. Auf wen kann die Ukraine sich im Kampf gegen Russland noch verlassen? Seit über 3 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Doch nun wertet ausgerechnet der bisher wichtigste Verbündete, die USA, den Aggressor Russland diplomatisch auf, angeblich auf der Suche nach Frieden. Was das für die Ukraine bedeutet und ob ihr Kampf für Freiheit zum Frieden führen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksij Makejew. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen. Und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte. Also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik?
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin. Und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland, obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ein echtes Versäumnis, weil sonst wird es den Menschen, vielen Menschen überhaupt nicht klar, warum man von Renten oder von den Preisen kaum sprechen kann, wenn es das Thema äußere Sicherheit, Bedrohungslage, mögliche Angriffe auf Europa und auch Deutschland, die andauern, und das wissen wir, und das Thema Frieden und Friedensverhandlungen, all das gehört zum Alltag in Europa und man darf nicht wegschauen. Ich hoffe sehr, dass es auch jetzt nach der Wahlkampagne auch die schwierigen Themen von der Regierung und von Politikern angesprochen werden. Und meine Wenigkeit, ich stehe zur Verfügung, um auch mit Menschen weiter zu sprechen. Das habe ich gemacht in der Wahlkampagne, ohne in die Wahlen einzumischen. Und ich habe gute Ergebnisse bekommen nach diesen Gesprächen, Podiumdiskussionen, Townhall-Diskussionen und einfach Treffen mit Menschen in Chemnitz, in Aachen, in Leipzig und Dresden, in Schwerin.
In ganz Deutschland also.
In ganz Deutschland, ja.
Ein schwieriges Thema unter der vorangegangenen, jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung war immer die Unterstützung, die Art, der Umfang der Unterstützung der Ukraine, gerade was militärisch anging. Friedrich Merz spricht jetzt davon, alles, was nötig ist, zu geben. Was ist denn nötig? Was benötigt die Ukraine derzeit am meisten, um ihre Freiheit zu verteidigen?
Nur ein Beispiel. Freitag, letzte Woche. Nachmittag, ein warmer Tag, Frühling in der Ukraine, Stadt Kryvyi Rih. Kinder auf dem Kinderspielplatz. Und plötzlich eine russische Rakete, ballistische Rakete mit Streumunition. 9 Kinder getötet, 20 Menschen getötet. Ballistische Raketen können fast ausschließlich von einem Patriot-System abgefangen werden. Und wir sind Deutschland sehr dankbar dafür, dass 3 Patriot-Systeme aus dem deutschen Bestand in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland ist weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, die über diese Systeme verfügen. Aber meine Aufgabe als Botschafter der Ukraine, auch dafür zu sorgen, dass mehr Systeme kommen und auch mehr Raketen dafür zur Verfügung gestellt werden, weil jede Rakete kann so einen Angriff abwehren und 20 oder mehr Menschenleben zu retten. Und deswegen hat mein Präsident Volodymyr Zelensky klar gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Patriot-Systemen, und Botschafter auf der ganzen Welt suchen danach und versuchen, die Regierungen zu überzeugen, dass diese Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Deutschland hat auch sehr viel gemacht in der Sache Luftverteidigung. Iris-T-Systeme, 6 davon, also volle Batterie, 6 Batterien, verteidigen die Ukraine heute. Die weiteren kommen. Gepard, Flakpanzer sind die besten Waffen gegen russische Drohnen. Aber wenn wir nochmals überlegen, Ukraine ist riesengroß. Und so ein System kann vielleicht ein Dorf oder ein Umspannwerk schützen, aber flächenmäßig ist Ukraine immer noch 3 Jahre nach dem Beginn der täglichen russischen Raketenangriffen immer noch nicht geschützt. Deswegen Flugabwehrsysteme sind für uns seit langem das Wichtigste.
die Bundesregierung in spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugenden der Arbeit, und daran muss hart gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Das, und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Und aber genau das, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt zwischengehe, aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Aber derweil haben, also was Europa angeht, ja nun Großbritannien und Frankreich eine Führungsrolle eingenommen. Die haben eine Koalition der Willigen gebildet, die sich diese Woche auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier getroffen hat. Da wurde darüber diskutiert, wie der Ukraine ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann, wenn sie sich, falls sie sich auf einen Waffenstillstand irgendwann einlässt. Wie sollte so eine etwaige Truppe zur Sicherung des Friedens in der Ukraine aussehen?
Oh, das wird jetzt von den Militärs diskutiert und ich gehe davon aus, dass auch die Deutschen nach der Bildung der Regierung und nach der Wahl des Bundeskanzlers auch sehr aktiv an diesen Gesprächen teilnehmen. Für uns ist es viel zu früh zu sagen, was für eine Truppe sein kann, weil das hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen mit den Russen enden. Also die haben erst begonnen, die Amerikaner haben mit uns gesprochen, dann mit den Russen. Aber was haben wir gesehen, dass die Russen überhaupt kein Interesse an diesem Frieden haben? Wenn wir das eingewilligt haben und vereinbart haben, dass ja, wir würden jetzt Waffenstillstand zustimmen. Wir sehen, dass Russen attackieren uns weiter mit Drohnen und Raketen und mit vielen zivilen Toten. Das ist alles andere als Waffenstillstand und somit senden sie eine klare Botschaft an Washington und auch an Europa. Wir sind an diesem Frieden überhaupt nicht interessiert. In diesem Sinne, es ist immer noch zu früh zu sprechen über irgendwelche Friedensmission, sondern darum, wie überhaupt so ein unverlässlicher Gesprächspartner wie Russland davon abgehalten werden kann, weitere Angriffe auf die Ukraine, auf die Nachbarn oder auch auf Europa zu veranstalten. Wir sind ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Der amerikanische Präsident dagegen glaubte, dass er innerhalb kurzer Zeit so einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden in der Ukraine herstellen könnte. Sie haben gesagt, man habe zuerst mit der Ukraine gesprochen. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Weißen Haus. Das war nicht sehr vielversprechend. Aber vor allem verhandeln die USA jetzt direkt mit Russland. Die Ukraine sitzt nicht direkt mit am Tisch. Hat ihr Land denn de facto wirklich ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über sein Schicksal?
Ja, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst haben die Gespräche zwischen der Ukraine und Vereinigten Staaten stattgefunden. Dann sind Amerikaner ins Gespräch mit Russen gekommen. Zurück zu uns. Wir hatten bis jetzt keine direkten Gespräche mit Russen. Und das waren erst die ersten Kontakte. Und es lässt sich jetzt feststellen, ob wirklich die Russen mit Worten und mit Taten an diesen Friedensverhandlungen interessiert sind. Nochmal, seit einem Monat liegt unser Angebot für einen umfassenden Waffenstillstand auf dem Tisch, aber Angriffe auf Zivilisten werden verstärkt und nicht reduziert. Es gibt sehr wichtige Dinge, die gemacht werden können, auch von unseren Verbündeten, damit man den Russen zum Verhandlungstisch zwingen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das sind die weiteren Sanktionen gegen Russland. Die Entscheidung über dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag auch erwähnt, was ich wirklich wichtig finde. Und dass man weitere Pläne, konkrete Pläne zur militärischen Unterstützung der Ukraine, zur Aufrüstung, Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie, damit wir selber uns mit unseren Waffen schützen können. All die Schritte sind ausschlaggebend für erfolgreiche Verhandlungen, weil wir wissen es aus unserer Erfahrung ganz genau, das wissen die Amerikaner und auch die Deutschen, mit Russland kann man verhandeln nur aus der Position der Stärke. In diese Position müssen wir und unsere Partner versetzt werden.
Aber Europa allein kann das nicht leisten. Dazu sind die USA nötig. Aber die USA, das sehen wir doch gerade, werten Wladimir Putin vom globalen Paria wieder zum gern gesehenen internationalen Partner auf. Trump hat die Ukraine jetzt mit Zöllen überzogen, nicht aber Russland.
Manchmal freue ich mich sehr, dass ich mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten Botschafter der Ukraine in Deutschland bin und nicht in den Vereinigten Staaten. Und das erspart mir die tiefgreifende Diskussion über Amerika. Was ich aber ganz genau weiß, es geht auch in diese Richtung, dass Deutschland und Europa mit am Tisch sitzen müssen. bei diesen Friedensverhandlungen, weil erstens unsere Sicherheit ist unteilbar. Frieden Ukraine heißt Frieden in Deutschland, es heißt Frieden in Europa. Und deswegen hoffen wir auf ein starkes Deutschland, das uns unterstützt, solange wie nötig und mit allem, was nötig ist. Ich freue mich, dass auch vom Friedrich Merz wir das gehört habe. Germany is back on track. Also Deutschland ist zurück. Das macht uns Hoffnung, weil ich muss gestehen, die Ukrainer haben die besten Hoffnungen auf Deutschland. Auf kein anderes Land und Volk hoffen wir sehr, dass es uns unterstützt wie Deutschland.
Warum? Warum gerade Deutschland?
Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe auch daran gearbeitet, um unseren Menschen in der Ukraine zu erklären, dass Deutschland einen langen Weg hinter sich hat, von 5000 Helmen bis zum zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das, was ich von Anfang an hier in Deutschland machte, indem ich dem deutschen Steuerzahler und der Regierung für jede Waffenlieferung dankte, ist schon etabliert zu einem Spruch in der Ukraine: Danke Deutschland. Wissen Sie, nicht nur die Militärs, die deutsche Waffen benutzen, um uns zu verteidigen, wissen es hochzuschätzen. Einfach die Einwohner von Odessa. Wenn mein Freund mir sagt: Oleksiy, ich glaube, es ist gerade bei uns das Ding da aus Deutschland gekommen, weil ich höre den neuen Geräusch von Flugabwehrsystemen. Das müsste Iris-T sein. Das wissen unsere Menschen zu schätzen, dass diese Waffen unsere Leben retten und dass Deutschland jetzt wirklich an der Spitze in der Unterstützung der Ukraine steht.
Im Kern geht es beim Abwehrkampf der Ukraine um Freiheit. Hat sich das Freiheitsverständnis Ihrer Landsleute seit dem russischen Überfall eigentlich verändert?
Freiheit ist etwas, womit wir unser ganzes Leben verbracht haben. Kampf um Freiheit. Wir gehen davon aus, dass Freiheit ist immer den Kampf wert. Das haben wir während der Revolutionen in der Ukraine bestätigt. Die Orangene Revolution, als uns die Freiheit wählen zu dürfen genommen wurde und die Präsidentschaftswahlen gefälscht wurden, sind wir auf die Straße gegangen, um zu protestieren und um frei wählen zu können. Dann die Revolution der Würde 2013, 2014, als uns unser Wunsch zurück nach Hause ins Europa zu kommen, auch weggenommen wurde. Seit 2014 dauert dieser Kampf um Frieden und um Unabhängigkeit, nachdem die Russen uns Krim und Teile Donbass weggenommen haben. Und jetzt sind 20% unseres Territoriums unter russischen Besatzung. Freiheit ist eine Herausforderung, ist den Kampf wert. Und Freiheit erfordert Stärke. Demokratie muss besser bewaffnet werden als Autokratie. Und das sind die Erkenntnisse der Ukraine in diesen 11 Jahren Krieges gegen die Ukraine.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können: Ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Oleksiy Makejew, dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, führte Sabina Matay.
Matay fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.